Herzlich willkommen zur 51. Podcast-Folge. Die letzte Folge war ja die 50., die Jubiläumsfolge. Aber auch die diesmalige Folge ist etwas ganz Besonderes, denn ich habe eine ganz wunderbare Frage bekommen, und zwar einmal wirklich per Audio, so dass ich sie jetzt abspielen darf. Und wir hören uns jetzt einmal miteinander an, was unser Zuhörer gerne wissen möchte.
Ja, hallo aus Wien. Ich wollte mal Ihrer Aufforderung nachkommen, dass man auch Ihnen Sprachnachrichten schicken kann, und wollte mich bedanken für den wirklich tollen Podcast, den Sie da haben. Mittlerweile 50 Folgen, das ist wirklich toll. Und ich finde es auch ganz besonders toll, dass sich Ärztinnen und Ärzte auch anschauen, wie man neue Wege findet, Patientinnen und Patienten zu erreichen. Und auch vielleicht so Menschen zu erreichen, die man auf traditionellen Wege gar nicht so erreichen kann. Und das ist gerade bei so einem stigmatisierten Krankheitsbild wie Diabetes wirklich, wirklich notwendig. Und man lernt wirklich sehr viele gute und interessante Sachen bei Ihnen. Und das auch sehr kurzweilig. Und da möchte ich Ihnen wirklich gratulieren. Ich hoffe, dass Sie diese Experimentierlust niemals verlieren. Aber kommen wir schon zu meiner Frage, die ich hätte. Und zwar würde ich mich interessieren, in Ihrer persönlichen Erfahrung, gibt es Unterschiede bei der Betreuung der Patientinnen und Patienten in puncto Alter und Geschlecht? Also beispielsweise betreuen Sie ältere Patientinnen und Patienten anders, vielleicht mit anderen Zielwerten als jüngere Patientinnen und Patienten? Und vielleicht auch in puncto Geschlecht, gibt es vielleicht bei Ihnen andere Herausforderungen, wenn Sie zum Beispiel einen Mann betreuen oder auch eine Frau? Das würde mich persönlich interessieren. Dankeschön für alles.
Ja, da haben wir also unsere Frage. Ich bin Dr. Susanne Pusarnik, Ärztin für Allgemeinmedizin, mit ganz großem Schwerpunkt Diabetes mellitus Typ 2 seit nunmehr fast 30 Jahren, so alt bin ich schon. Und ich bin im Internet unterwegs als die Zuckertante. Und der Zuckertante kann man eben solche Fragen stellen, die dann in einem Podcast behandelt werden. Sie finden das Mikrofonsymbol zum Aufnehmen Ihrer Sprachnachricht bei mir auf der Homepage überall und natürlich auch auf der Seite von der Homepage, wo die Podcast-Folgen zu hören sind. Und ich gebe es auch jetzt wieder in die Shownotes zu diesem Podcast. Denn es ist einfach so viel netter, eine Frage von jemandem persönlich zu hören, als wenn ich zum Beispiel ein E-Mail vorlese. Aber zurück zu dieser wirklich spannenden und ziemlich umfassenden Frage. Ja, danke dafür, dass Sie, Peter, meine Podcast-Beiträge mögen. Und am meisten freue ich mich drüber, dass Sie es zeitweise auch kurzweilig finden, denn das ist mir ein ganz großes Anliegen. Es muss nicht immer alles so schwer sein bei Diabetes, und mir ist wichtig, dass ich es locker rüberbringe und vielleicht so, dass man beim Zuhören hin und wieder wirklich lächeln oder zumindest schmunzeln kann. Sie fragen nach Unterschieden, wie ich Menschen behandle, verschiedene Menschen mit Typ 2 Diabetes. Und Sie fragen da nach alt und jung, nach Mann und Frau. Der eine kleinere Teil der Frage bezieht sich auf die Ziele der Einstellung. Also im Großen und Ganzen auf das HbA1c-Ziel, denn das HbA1c ist ja noch unser wichtigster Wert, mit dem wir sehen können, wie gut oder weniger gut die Diabetes-Einstellung in den letzten 3 Monaten war. Und natürlich gibt es da Unterschiede in den Zielvorgaben. Ich beziehe mich hier auf die Vorgaben der Leitlinien, der deutschen, der österreichischen, natürlich auch der amerikanischen Diabetesgesellschaft. Und die klingen alle unisono so, die sprechen alle mit einer Stimme. Wenn der Diabetes noch jung ist, wenn also ein Mensch erst seit kurzem Diabetes hat, und wenn dieser Mensch noch eine lange, lange, lange Lebenszeit vor sich hat, also junge Menschen mit frisch entdecktem Diabetes, Jugendliche, junge Erwachsene, 30-Jährige, 40-Jährige, die alle noch 50, 60, 70, 80 Jahre lang hoffentlich gut leben werden, Da ist es natürlich wichtig, die Gefahr von Zuckerspitzen, von erhöhten Zuckerwerten so gering wie möglich zu halten. Und da sind durchaus HbA1c-Werte am Anfang unter 6,5 anstrebenswert. Für die ganz große Menge der Menschen mit Diabetes ist das allgemeine Ziel HbA1c unter 7. Und die Leitlinien sagen alle 6,5 bis 7, eventuell bis 7,5, als immer noch gute Einstellung, sagt vor allem die deutsche Leitlinie. Und unter 6,5 sollte man auf Dauer nur dann anstreben, wenn keine Medikamente im Spiel sind, die Unterzuckerungen Hypos auslösen können, so wie manche Tabletten und manche Insuline. Und dann gibt es noch die Gruppe der Menschen, für die Spätfolgen des Diabetes leider nicht mehr wirklich wichtig sind. Das sind sehr, sehr alte Menschen. Das sind Menschen mit einer stark eingeschränkten Lebenserwartung. Das sind typischerweise schwer demente Menschen, die zum Beispiel im Pflegeheim oder mit 24-Stunden-Pflege und Betreuung leben. Da wollen wir, dass der Diabetes sie so wenig wie möglich behindert. Und da reichen uns HbA1c-Werte bis 8% oder sogar bis 8,5%. Für diese Gruppe ist es am wichtigsten, dass sie in ihrer verbleibenden Lebenszeit möglichst wenig Einschränkungen durch den Diabetes haben, aber die Zuckerwerte sollen auch nicht so hoch sein, dass sie spürbar werden, dass sie müde machen, dass sie bewirken, dass ein Mensch sehr viel Durst hat, sehr viel Harn hat und so weiter, also lauter Dinge, die die Beschwerden, die diese Menschen ohnehin haben, schlechter machen. Und natürlich ist es völlig sinnlos, Menschen im Pflegeheim, in einer Pflegesituation oder auch Menschen, die schwerst krank sind und die absehbar nicht mehr sehr viele Jahre zu leben haben, denen zu strenge Vorschriften bezüglich Essen und Trinken zu machen. Es macht absolut keinen Sinn. Und mit den modernen Medikamenten ist ein 8,5 fast immer erreichbar, ohne dass Menschen jetzt gar keine Mehlspeisen und gar keine Süßigkeiten mehr essen dürfen. Das muss man sich im Einzelfall anschauen. Überhaupt sind Menschen halt sehr verschieden. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten massiv verändert, aber dazu gleich mehr. Denn der Peter fragt auch nach dem Unterschied Männer und Frauen. Naja, was einem dann natürlich sofort einfällt, ist die deutlich kompliziertere hormonelle Situation bei Frauen vor der Menopause, also bei Frauen, die noch ihre Regelblutung haben. Viele Frauen kennen das, dass die Zuckerwerte sich während eines Zyklus verschieden verhalten. Sie unterhalten sich nicht, sie verhalten sich. Wir unterhalten uns vielleicht mit den Zuckerwerten und beschimpfen sie ab und zu. Das häufigste Muster dabei ist, dass die Zuckerwerte vor der nächsten Regelblutung ansteigen und mit der Regelblutung dann wieder etwas tiefer werden. Es gibt aber auch Frauen, wo erst mit Einsetzen der Regelblutung höhere Werte zu beobachten sind. Und es gibt einige Frauen, das sind eher wenige, die auch beim Eisprung einen leichten Zuckeranstieg bemerken. Aber bitte nehmen Sie das jetzt nicht her zur Empfängnisverhütung oder Geburtenplanung, dazu ist es viel zu unsicher. Da ist fast noch besser, man beobachtet es über die Temperatur, die sich ja auch mit dem Eisprung ein bisschen ändert. Aber Sie wissen schon als Frauen, das sind alles miteinander keine sicheren Methoden. Aber es erklärt vielleicht manche Zuckerausreißer. Und in der Menopause ist es dann anders. Dann stabilisiert sich die hormonelle Situation. Ganz unangenehm ist bei manchen Frauen die Zeit vor der letzten Regelblutung. Da dürfte das hormonelle Chaos doch am stärksten sein. Und da haben viele Frauen das Problem, ihre Zuckerwerte in den Griff zu bekommen. Das Dumme dran ist, dass die Menopause dadurch definiert wird, dass wir sagen, eine Frau ist dann in der Menopause, also hat keine Regelblutungen mehr, wenn die letzte Regelblutung mehr als 12 Monate her war. Jetzt weiß man es natürlich nie, ob die Blutung, die gerade im Anmarsch ist oder die man gerade hat, ob das jetzt die letzte ist, ja oder nein, das weiß man erst nach einem Jahr. Und das macht die Sache nicht wirklich einfacher. Und bei manchen Frauen, die sehr starke Hormonschwankungen im Wechsel haben, ist einfach es wichtig, mit dem Gynäkologen zusammenzuarbeiten Und manchmal kann man ein paar Wochen lang auch einfach nur trösten und versprechen, es wird wieder stabiler, es geht wieder vorbei. Das war der eine Teil der Frage. Der andere Teil der Frage war aber auch, wenn ich das richtig zwischen den Zeilen raushöre, der über Vorurteile. Ob ich verschieden an verschiedene Menschen herangehe in der Beratungssituation. Und das ist eine ganz spannende Frage, wieder eine sehr persönliche Frage, die ich jetzt auch sehr, sehr persönlich beantworten möchte. Das eine ist, natürlich bemühen wir Ärztinnen und Ärzte uns, jedem Menschen offen, vorurteilsfrei, mitfühlend, empathisch entgegenzutreten. Wir bemühen uns, zu versuchen zu verstehen, wie der oder diejenige lebt, was das für ein Lebenswandel, Lebensrhythmus ist, welche Belastungen in einem Leben sind. Und wir versuchen auch, allzu schnelle Urteile, Gedanken bei uns selber zu erkennen und auch als Vorurteile zu benamsen und auf die Seite zu stellen, um unseren Patienten offen begegnen zu können. Das üben wir auch in Supervision und in Balint-Gruppen. Und gerade in so einer laufenden Fortbildung kommt man immer wieder drauf auf blinde Flecken, oft anhand von Patientengeschichten, die einfach unrund laufen. Wo man das Gefühl hat, wir verstehen uns gegenseitig nicht so richtig. Und wenn man das dann mit einem erfahrenen Balint-Gruppenleiter in der Gruppe bespricht, dann kommt man eigentlich immer auf eigene Themen drauf, die einem da unbewusst ein paar Stolpersteine in den Weg gelegt haben, sodass mein Verhalten gegenüber dem Patienten beeinflusst wird von Dingen, die in mir selber noch nicht ganz geklärt und aufgeräumt sind und die mir noch im Weg herumliegen. Nur solche Dinge erkennen und auf die Seite schieben bewusst kann man eben nur bei den Dingen, deren man sich schon bewusst ist. Das, was vielleicht noch im Unbewussten schlummert, Belastungen, die wir alle mitbringen aus der Kindheit, die ganz ideale Kindheit gibt es nicht und auch Ärztinnen und Ärzte haben ihre Geschichten und ihr Päckchen zu tragen, diese Dinge, die bei uns selbst noch unbewusst sind, die können uns natürlich in eine Arzt-Patienten-Beziehung einmal hineinfunken. Dabei hilft es schon, wenn man sich selber ganz gut kennt. Und ich denke, da hilft es auch, wenn man ein bisschen älter ist und auch in seinem Leben manches mit ein bisschen Humor, mit Abstand und vor allem mit sehr viel Verständnis für die vergangenen Jahrzehnte anschauen kann. Das führt dann bei mir zum Beispiel dazu, dass ich nicht langfristige, engmaschige Begleitungen bei Gewichtsabnahme mache. Jetzt werden wahrscheinlich die Hälfte der Zuhörer laut lachen, denn die wissen, dass ich selber übergewichtig bin, dass ich selber dick bin und dass das bei mir auch ganz schön schwanken kann, das Gewicht, mit Abnehmen, Zunehmen, Abnehmen, Zunehmen. Das heißt, ich bin in demselben Strudel drinnen. Ich weiß ziemlich genau, wo es bei mir herkommt, wo die Stellschräubchen sind und warum ich so ausschaue, wie ich ausschaue. Nur etwas zu wissen, ist was anderes, als dann wirklich das ganze Leben und das Verhalten zu ändern. Das ist noch einmal ein ganz anderes Kapitel. Und wie Sie sehen, gelingt es mir halt nicht perfekt. Und da habe ich meine eigenen Probleme und den Teufel werde ich tun, meine eigenen Probleme einem Patienten, einer Patientin unbewusst überzustülpen und ihm oder ihr mehr oder weniger zu erklären, was sie tun soll, was ich selber nicht zusammenbringe oder wo ich vielleicht auch eine sehr eingeschränkte Sichtweise habe. Das heißt, wenn Sie als Patientin, als Patient zu mir kommen oder auch bei uns im Club, ich spreche gern allgemein über Diätprinzipien, aber es ist gerade bei den Live-Sprechstunden dann oft so, dass ich denke, ich habe eh alles gesagt und dann meldet sich irgendeine erfahrene Teilnehmerin und sagt, ja, aber Sie haben ja noch vergessen, man könnte der Fragestellerin zum Beispiel auch sagen, was wäre denn, wenn Sie nach dem Essen 10, 15 Minuten flott spazieren gehen? Das hilft auch schon viel für die Zuckerwerte. Und damit hat diese Teilnehmerin natürlich recht. Und diese Studien habe ich im Club schon präsentiert und auch irgendwo sonst auf meinen Medien. Nur mir selber ist es im Moment nicht eingefallen, weil ich auch im Leben nicht auf die Idee käme, nach einem schönen Essen 15 Minuten durch die Gegend spazieren zu rennen. Also ganz sicher nicht. Aber sehen Sie, das sind halt so Gebiete, wo ich weiß, dass ich ein Defizit habe. Damit kann ich umgehen. Und wenn jemand da engmaschige Begleitung braucht, wenn jemand zum Beispiel nach Diätplänen fragt, solche Sachen, da schicke ich gern weiter zu Diätologen, die das ganz anders gelernt haben als ich, die da ein vertieftes Wissen haben und die vor allem nicht die Belastungen mitbringen, die ich so mitbringe. Das ist eines dieser Beispiele. Oder was der Peter auch angesprochen hat, ob ich Frauen anders behandle als Männer. Nun ja, ich denke natürlich, nein, tue ich nicht. Und vielleicht lachen jetzt ein paar Männer, denn wahrscheinlich gibt es das nicht in unserer Gesellschaft, dass man Männer und Frauen wirklich ganz gleich behandelt. Zu tief sitzen unsere Rollenzuschreibungen. Und auch wenn man glaubt, dass man ein offener und toleranter Mensch ist, kann es sein, dass das immer wieder noch hineinspuckt und ein bisschen dazwischen funkt. Etwas anderes, was auch noch passieren kann, ist jetzt ein etwas vielleicht ernsteres Thema. Ja, wir Ärzte trainieren uns, üben uns darin, jedem neuen Patienten neu zu beginnen. Mit jedem neuen Patienten neu zu beginnen und jedem neuen Patienten auch neu aufgeschlossen und offen zu begegnen. Wir möchten nicht ein Gefühl aus einer vergangenen Arzt-Patienten-Situation ins nächste Gespräch mitnehmen. Und mit ein bisschen Übung gelingt das ganz gut. Sie können sich vielleicht vorstellen, manchmal kommen Patienten, da funktioniert Plan A nicht und Plan B funktioniert nicht und Plan C funktioniert auch nicht. Und es gibt viele, viele Gründe, die vielleicht manchmal auch ein bisschen nach Ausreden klingen oder Menschen, die einfach in ihrem Leben nicht die Möglichkeit haben, nicht die Kraft haben, Dinge zu verändern, die sie gerne verändern möchten. Und das kann dann in ein Gespräch führen, das für beide Teile nicht rasend befriedigend ist. Und dieses Gefühl von auch Hilflosigkeit, dass man im Setting einer auch Privatordination, wo genug Zeit ist, schon spürt, dass man kaum etwas dazu beitragen kann, dass sich etwas ändern wird. Dieses Gefühl wollen wir natürlich nicht ins nächste Patientengespräch mitnehmen, denn der nächste Patient, der bei der Tür hereinkommt, ist ja ein ganz anderer Mensch und hat mit dem aus dem letzten Gespräch gar nichts zu tun. Das lernen wir alle recht schnell in diesem faszinierenden Beruf, der es halt ist, eine Ärztin zu sein. Ich habe ja ganz am Anfang in einer riesengroßen Diabetesambulanz gearbeitet mit bis zu 200 Patienten am Tag. Nicht nur bei mir natürlich, wir waren ein kleines Ärzteteam, aber ich war halt die, die immer da war und die ihre Ohren auch hinten an den Schreibtischen gehabt hat und ein bisschen mitgehört hat, was Jungärzte mit ihren Patienten am Tisch besprochen haben. Also es war eine sehr, sehr fordernde Zeit. Und schon da habe ich gelernt, dieses sich abgrenzen, dieses einem neuen Patienten neu und offen zu begegnen. Und da entwickelt man dann kleine Rituale. Das haben wir damals alle ganz automatisch gemacht. Da gab es so Wörter wie Achtsamkeit noch gar nicht. Bei mir war es immer das Zumachen der Patientenakte. Wir hatten riesengroße Patientenakten, also aufgeschlagen zweimal A3-Format, wo man eben alles sehr, sehr übersichtlich eintragen konnte und die sehr, sehr praktisch und übersichtlich waren, übrigens übersichtlicher als alles, was ich seither elektronisch gesehen habe. Und wenn ich da meine Unterschrift drunter gesetzt habe unter einem Arzt-Patienten-Gespräch und die Patientin, der Patient ist aufgestanden und rausgegangen, dann habe ich noch einmal so kurz über die Seite drüber geschaut, mir den Verlauf der Krankheit kurz ins Gedächtnis gerufen, noch einmal kurz rekapituliert, was ist da heute gelaufen, was haben wir besprochen, ist es wirklich alles, und habe dann bewusst die Akte zugemacht und auf den Stoß der erledigten Akten gelegt. Und wenn da dazwischen eine Sekretärin oder eine Krankenschwester gekommen ist mit einem neuen Stoß Akten und mir die Akte unter dem Kugelschreiber weggezogen hat, wie ich noch gerade die Unterschrift drunter gesetzt hatte, da habe ich wirklich grantig und bissig werden können. Das konnte ich gar nicht haben, das hat aber dann mein Team auch gewusst, das tut man lieber nicht. Sie ist ja sonst recht verständnisvoll, aber da beißt sie. So, nur als Beispiel, wie wir damit umgehen. Natürlich ist es auch in der Ordination so, dass wir, wenn wir weggehen, wenn wir die Ordination beenden, zusammenräumen, die Karteien schließen, das Arztprogramm schließen, den Tisch zusammenräumen, das Licht abdrehen, die Türe zusperren, das sehr bewusst tun und die offenen Probleme, Fragen, Sorgen um Patienten sollen bitte in der Ordination bleiben. Denn wenn wir nach Hause fahren, dann sind wir ja auch Privatpersonen. Mit Partnerin, mit Partner, mit Kindern, mit anderen Verpflichtungen, dann geht ja unser privates Leben los. Und auch da wollen wir nicht Belastungen aus der Arbeit mitbringen. Davon gibt es aber Ausnahmen. Und das sage ich jung, also sage ich oft auch jungen Kolleginnen und Kollegen bei meinen Ärztekursen, die oft berichten, dass die eine oder die andere Geschichte ihnen noch lange nachgegangen ist. Und es ist einfach so. Wenn man als Arzt, als Ärztin arbeitet, dann stolpert man natürlich über Geschichten, die wirklich, wirklich schlimm und traurig sind. Schwere Erkrankungen oder wenn ich wegen nicht so guter Zuckerverläufe nachfrage, was im Leben einer Patientin, eines Patienten passiert ist, dann kommen natürlich oft Geschichten von schlimmen Verletzungen, von Krankheiten, Todesfällen von Menschen, die unsere Patienten lieb haben, schlimme Geschichten, manchmal auch eigene Diagnosen, die wirklich niederschmetternd sind, Geschichten, wo ich immer sage, was wären wir für Unmenschen, wenn uns das nicht nahe gehen würde? Und so ist es ganz normal, dass man ab und zu nicht alles in der Ordination zurücklassen kann, sondern manche Geschichten natürlich auch mitnimmt ins Privatleben. Vielleicht auch einmal am Abend ein bisschen weint drüber, vielleicht auch einmal mit einem Patienten, einer Patientin zusammen weint. Auch das darf und kann einmal vorkommen. Dann ist es aber ganz wichtig, gegenüber dem privaten Umfeld es klarzustellen und zu sagen, liebe Leute, Mutti spinnt, hat jetzt nichts mit euch zu tun, sondern mir hängt noch eine Geschichte nach, eine schlimme Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen mag und natürlich auch nicht erzählen darf. Aber wundert es euch heute Abend über gar nichts, wenn ich ein bisschen zurückgezogener oder ruhiger oder ein bisschen weggetreten bin. Es hat nichts mit euch zu tun. Und das Gleiche kann man auch mit Patientengesprächen machen. Auch da kann es einmal vorkommen, dass irgendetwas an dem Tag passiert ist, das einem einfach nachhängt, von dem man sich nicht so einfach abgrenzen kann. Und dann habe ich es schon in der Kassenordination und auch in den Ambulanzen so gehalten, dass ich das klar angesprochen habe. Dass ich vor allem mit Patienten, wo das Gespräch ein bisschen tiefer geht, ein bisschen persönlicher wird, klipp und klar gesagt habe, ich möchte Ihnen am Anfang jetzt etwas sagen, falls Sie merken, dass ich mich heute ein bisschen anders Ihnen gegenüber verhalte, als Sie es gewohnt sind und mit Recht auch erwarten. Das liegt daran, dass ich heute eine sehr belastende Geschichte gehört habe, die mich nicht loslässt und wo ich die ein bisschen immer im Hinterkopf habe und was mein Verhalten jetzt einfach beeinflusst. Es hat nichts mit Ihnen zu tun und ich bemühe mich jetzt, Ihre Geschichte wieder ganz neu zu sehen und zu durchdenken. Und jede Patientin und jeder Patient hat Verständnis dafür und das stärkt eigentlich Arzt-Patienten-Beziehungen eher und ist etwas, was durchaus sein darf. Und ich weiß aus meiner Lerngruppe mit vielen Kolleginnen und eben auch aus den Kursen mit oft jüngeren Ärztinnen und Ärzten, wo wir dann auch am Wochenendkurs natürlich bei den Mahlzeiten zusammensitzen, dass es ganz viele von denen genauso halten. Und ich denke, das ist gut und richtig so im gegenseitigen Einverständnis und Rücksichtnahme Arzt und Patient in beide Richtungen. Und ein letztes noch aus meiner Lebenserfahrung, um auf eine etwas heiterere Note zu schließen, ist, es ist so unglaublich, was sich verändert hat, seit ich ein Kind war, also vor über 50 Jahren, ich bin jetzt 65. Wenn ich so zurückdenke, damals waren zum Beispiel alte Menschen als Gruppe einander viel, viel ähnlicher als jetzt. Eine Frau mit 80 Jahren war auf der Straße als sehr alte Frau klar zu erkennen. Die Art, wie sie sich bewegt hat, die Art, wie sie gegangen ist, wie sie sich angezogen hat. Und auch die Art, wie sie zum Beispiel Schmerzen gehabt hat. Die Menschen haben früher körperlich viel mehr arbeiten müssen. Auch in der Stadt, die Frauen in den Haushalten und am Land natürlich Männer und Frauen gleichermaßen schwere körperliche Arbeit über viele Jahrzehnte, die einfach ihren Tribut gefordert hat. Und da waren alte Menschen ziemlich einheitlich alte Menschen. Und da hat sich so viel geändert, gerade bei der älteren Generation in den letzten Jahrzehnten. Für die von Ihnen, die auch über 60 Jahre alt sind, denken Sie doch einmal zurück. Ich bin in Graz aufgewachsen und es war im Straßenbild in Graz und in der Weststeiermark und in der Oststeiermark, wo ich oft mit meinen Eltern war, war es ganz selbstverständlich, dass man zum Beispiel immer wieder alte Frauen und Männer gesehen hat, die eine so starke Wirbelsäulenverkrümmung hatten, dass sie am Stock gegangen sind und dass der Rücken parallel zur Straße war. Dass sie also mit der Nase eigentlich nach unten geschaut haben, in der Hüfte abgeknickt, im 90-Grad-Winkel. Das war schwerste Osteoporose. Diese Frauen und Männer haben schreckliche Schmerzen gehabt, Wirbelkörpereinbrüche, Wirbelkörperteile, die auf Nerven gedrückt haben, die sind oft auch ganz, ganz schwer vor sich hingehumpelt. Das sieht man heute eigentlich kaum mehr. Wenn, dann habe ich es manchmal noch gesehen bei Ambamed in der Ambulanz für Nichtversicherte, bei Flüchtlingsmenschen, bei Menschen, die lange, lange Jahre auf der Flucht waren, die aus Ländern kommen, wo es die medizinische Versorgung nicht gibt. Aber so aus dem allgemeinen Straßenbild sind die weg. Die gibt es einfach nicht mehr, weil wir es heute behandeln können, weil wir es heute abfangen können. Und durch moderne Medizin, durch gesundes Leben, ausreichendes Essen, Gesundheitsbewusstsein, vielleicht auch durch Gene, gibt es ja jetzt im Alter ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Es gibt 60, 65-Jährige, die schon in Pension sind, vielleicht auch in Invaliditätspension, die vielleicht mit einer Depression zu Hause sitzen und die genauso schlecht beisammen sind, körperlich und auch fitnessmäßig, wie zum Beispiel ein schwer psychisch kranker Mensch in seinen 30er oder 40ern. Und es gibt hochbetagte Menschen, die so flott unterwegs sind wie 20- und 30-Jährige. Es gibt 75-, 80-Jährige. Wenn ich nur denke an einen, den ich kenne, der einen Diabetes ganz wunderbar im Griff hat, mit ganz wenigen Medikamenten, der mit 76 Jahren eine Jugendmannschaft im Fußball trainiert. Und das mehrmals pro Woche mit mehreren Kindergruppen, auch fast jeden Tag am Platz ist und der durchaus in diesem Verein dort viele, viele Aufgaben zu erfüllen hat und der ordentlich Stress hat mit seiner Aufgabe und quick lebendig ist, oder auch eine ältere Dame, die sich sozial engagiert, die bei einer Entwicklungshilfegeschichte dabei ist und die auch nie Zeit hat und die oft ihre Termine verschiebt, weil sie so viele Verpflichtungen hat, die sind quick lebendig und aktiv und nehmen am Leben teil wie 25, 35-Jährige. Und es ist auch immer wieder schön und ein tolles Bank-Erlebnis in der Ordination, wenn ich mit einem älteren Menschen spreche und wir schauen uns Zuckeraufzeichnungen an und wir entwickeln miteinander Strategien, wie es weitergehen könnte. Der Plan A, und wenn das nicht funktioniert, dann machen Sie Insulindosierung nach Plan B, und wenn damit die nüchtern Zucker auch nicht besser werden, dann schreibe ich Ihnen hier noch Plan C auf und Sie können alle 14 Tage wechseln, probieren Sie das aus und wann möchten Sie denn wieder kommen, und dann zückt der Mensch sein Handy und trägt den nächsten Termin gleich ein, und das ist ein sehr lockeres und sehr nettes und hoch engagiertes Gespräch, sehr schnelles Gespräch teilweise auch. Und wenn ich dann den Arztbrief schreibe, dann sehe ich ja, dass das Geburtsdatum zum Beispiel in den 20er Jahren ist, in den 30er Jahren, dass der Mensch, der vor mir sitzt, über 80 und teilweise über 90 Jahre alt ist. Und dann schaue ich auf und denke mir, hui, also das ist doch unglaublich. Ich habe mit dem jetzt geredet wie mit einem 55, 60-Jährigen. Und er oder sie hüpft das Ganze mit. Es ist einfach wunderschön, was sich da tut und wie viele Menschen auch in einem sehr guten Zustand, einem sehr lebendigen Zustand, alt werden. Und auch die Behandlung vom Diabetes hat sich ja geändert. Wir schreiben als Therapieempfehlung ja lang nicht mehr nur die Medikamente auf. Ich zumindest mache das. In meinen Arztbriefen werden Sie so gut wie immer finden, Empfehlung Medikamente, Empfehlung Essen, Empfehlung Bewegung, Empfehlung Stressreduktion und Achtsamkeit. Auch das überrascht manche Menschen, aber es gehört so dazu, zu einem Leben mit Diabetes. Und Bewegung, Essen, Stressreduktion, Achtsamkeit, das sind ja drei Säulen, die uns allen gut tun, Diabetes hin oder her. Und mir ist es immer wichtiger, diese drei Dinge zusammenzusehen. Und deshalb wird es auch bald wieder einen Diabetestag geben. Einen Tag, wo Menschen miteinander übers Internet oder auch hier bei mir vor Ort in Steyr in einer kleinen Gruppe einen Tag lang miteinander sich darum kümmern, gesund und diabetesgerecht zu essen, ein bisschen Bewegung zu machen und ein bisschen was zur Verringerung von Stress, also zur Entspannung zu tun. Mit Entspannungsübungen, mit ein paar Impulsen von mir, mit kurzen Vorträgen von mir, mit Ideen für gesundes Essen. Wir haben es einen Tag schon einmal gemacht, das war am Gründonnerstag vor Ostern. Das habe ich damals nur mit meinen Clubmitgliedern gemacht und das war ein voller Erfolg. Es waren über 10 Leute dabei und das war wirklich, wirklich nett. Die haben dann Fotos geschickt von ihren Mittagessen, von ihren Spaziergängen und Geschichten geteilt. Und an so einem Tag kann man tatsächlich etwas für die Insulinempfindlichkeit tun. Und viele von denen hatten dann wirklich die Tage danach bessere Werte. Dieser Tag hat riesig viel Spaß gemacht. Ich möchte jetzt alle 3 Monate so einen Tag anbieten. Das nächste Mal eben am 22. September, 22. September, der Freitag. Ich gebe Ihnen den Link dazu in die Shownotes und nächste Woche hören Sie dann noch mehr davon oder Sie schauen einfach auf meine Homepage auf die www.zuckertante.at. Auch da finden Sie dann die Einladung. Ja, das wär's für heute. Nochmals herzlichen Dank an den Peter für die Frage und herzliche Aufforderung an Sie alle, wenn Sie Fragen zum Thema Diabetes haben, kommen Sie auf die www.zuckertante.at, gehen Sie dort auf Kontakt, Frag die Tante heißt die Seite, oder gehen Sie einfach auf die Podcast-Seite und wenn Sie dort aufs Mikrofon klicken, dann können Sie Ihre Sprachnachricht einfach aufnehmen, so wie es der Peter gemacht hat und vielleicht beantworte ich die dann schon in einer der kommenden Folgen. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.